Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit Dr. Volker und mir, Manuel Eckert, ja, dem Gründer von Pure Life und ja, Autor von mehreren Büchern über Gesundheit. Und ich bin froh und dankbar, dass Dr. Volker Zitzmann an meiner Seite ist und immer meine Theorien, die ich in meiner Tätigkeit immer aufstelle, eher medizinisch und wissenschaftlich belegt. Und das freut mich sehr. Deswegen, ich glaube, das macht uns zu einem sehr, sehr guten Team. Ich mit der Logik, Volker mit der Wissenschaft und damit erschließen wir ganz, ganz viele Themen und zeigen, wie Gesundheit wirklich funktioniert. Und heute wollen wir einmal kurz über deine Ausdauer, den Kreislauf, den Blutkreislauf sprechen und auch die Fitness und deine Mikrozirkulation. Weil ganz viele Menschen fragen sich immer, warum habe ich denn eigentlich immer kalte Hände, kalte Füße? Ja, genau. Und eine kalte Nase. Leider trifft es meistens auch nur Frauen. Oder meistens in der Regel trifft es Frauen. Hallo Volker, danke für deine Zeit.
Ja. Hallo Manuel. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf einen netten Austausch. Ja. Und sprechen wir heute mal über den Kreislauf. Und ja, was ist eigentlich Kondition?
Ja. Interessant ist halt, ich mache ja schon seit vielen Jahren diese Seminare, die ja für jeden eigentlich kostenlos sind, einfach auf purelife.de auf den Bereich Seminare reingehen, dann kann man sich dieses Wissen echt kostenlos sichern. Das Problem ist nur bei dem, gerade bei dem Thema Ausdauer, da habe ich in den letzten Jahren immer ganz, ganz viel gemacht, da muss man immer mal so ein bisschen an der Tafel zeichnen. Deswegen ist das immer so ein bisschen ungünstig für so einen Podcast, wo Menschen nur zuhören. Aber wir versuchen heute unser Bestes, dass wir das, was wir eigentlich immer zeichnen, dass wir das heute mal in Wort fassen, sodass man sich das geistig vorstellen kann. Was viele sich überhaupt nicht vorstellen können, ist, letztes Jahr habe ich ein Seminar gemacht, das heißt, ist dich fit oder ist dir Ausdauer? Hört sich durch Deutsch komisch an, aber was viele echt nicht verstehen, ist, dass Ausdauer gegessen werden muss. Und du kannst so viel trainieren, wie du willst, wenn der Körper nicht die Bausteine hat für die Blutzellenbildung, dann wirst du immer die gleiche Zeit beim Marathon laufen, du wirst immer die gleiche Zeit im Sprint laufen, du wirst immer das gleiche Schnaufen die Treppe hoch haben oder auch die gleiche Belastung im Kurs spüren, ja, weil man einfach nicht, man kann sich das nicht vorstellen, dass der Körper nur das baut, was er kann, wenn er die richtigen Bausteine hat. Gell, Volker, das ist so wie immer dieses Vorstellungsproblem, dass der Mensch das sich eben nicht vorstellen kann.
Ja, das ist aber auch so der Medizin so ein bisschen geschuldet. In den Lehrbüchern stehen zwar die Regelkreisläufe, aber die Substanzen, die man dafür braucht, das wird als gegeben hingenommen. Das ist, ne, Nahrung ist ja eh klar, man isst ja eh alles und es ist gegeben.
Ja. Und das ist ja das Gemeine, sage ich ja auch immer. Die Problematik ist, sobald du bei einem Hausarzt oder generell beim Krankenhaus noch durch die Tür laufen kannst, giltst du als gesund, beziehungsweise, ach, der isst in Ordnung, der trinkt in Ordnung, ist alles gut. Also solange du nicht da eingeliefert wirst auf der Bahre, so halbtot, geht man davon aus, dass du die normalen Lebensfunktionen aufrechterhalten kannst, von alleine, du selbst.
Gemeine Wahrheit. Sind die Bausubstanzen ja eh in der Luft, ne? Braucht man nur einmal einatmen, ja. Alles. Aber ja, eine wichtige Bausubstanz kommt da, der Sauerstoff, aber wir brauchen auch den Transporter dafür.
Genau.
Ja, wir können ja nochmal mit dem Transporter anfangen.
Ja.
Eigentlich genau. Den Sauerstoff transportiert, der kann ja nicht einfach frei im Blut, wir haben ja keine Bläschen im Blut, Sauerstoffbläschen, sondern der Sauerstoff ist ja an ein Molekül gebunden, nämlich dem Häm. Und das Häm besteht auch noch aus einem großen Anteil Globin, nämlich einer langen Eiweißkette, einer Aminosäurekette. Mhm. Und im Zentrum des Häms, wo der Sauerstoff hinkommt, hängt ein Eisenatom. Jetzt haben wir schon ganz viele Wörter, was man eigentlich braucht für den Sauerstofftransport. Nämlich ohne Eiweiß, ohne Proteine, Aminosäuren, kein Globin und ohne Eisen kein Häm. Und schon haben wir eine zwingend notwendige Voraussetzung, damit der Sauerstoff überhaupt an den Ort des Geschehens kommt. Da wir nichts anmalen können, ich habe gerade wie du gesagt hast, so eine schöne Vorstellung. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Land, das mit vielen Flüssen durchzogen ist und auf den Flüssen werden Sauerstoff zum Beispiel gebracht, also Container und die Container können nicht im Fluss schwimmen, dann gehen sie unter, also wir brauchen Schiffe und unser Hämoglobin sind sozusagen die Schiffe, die erstmal an überall ins Land, es muss ja überall hin, in jede Zelle, nicht nur ans Ufer vom Fluss, sondern überall hin. Das heißt, es geht noch weiter. Wie kriegen wir den Sauerstoff denn an alle Stellen, auch in die weit entfernten Dinge wie Finger- oder Nasenspitze, wie du schon sagst, die ist ja oft kalt. Und dann brauchen wir natürlich auch die Flüsse dazu.
Genau.
Dann kommen wir schon zu den Gefäßen, ja.
Genau. Ich vergleiche das, mein Beispiel, aber das Beispiel mit den Flüssen gefällt mir eigentlich besser, weil es eine Flüssigkeit ist und unser Blut ja eine Flüssigkeit ist. Ich arbeite ja immer mit dem Beispiel von Straßen und mit Taxen oder eben mit LKWs. Und für mich sind dann immer so die Transporter, die Erythrozyten, die großen Transporter, das sind dann die LKWs. Und für mich ist das das Hämoglobin sind die Sitzplätze da drin. Also wie viel Moleküle wie viel Sauerstoffmoleküle damit transportiert werden können. Und ein ganz großes Problem ist, wenn du nämlich nicht ausreichend Eiweiß isst und nicht ausreichend Eisen hast. Und jetzt kommt aber eigentlich noch was ganz Wichtiges, nämlich du brauchst auch noch zwei Vitamine dazu, damit sich die Erythrozyten richtig gut ausbilden und auch die Ladung oder die Sitzplätze da drin richtig sich verteilen.
Für den Bau der Busse brauchen wir zwei Vitamine, genau.
Genau, nämlich das Vitamin B12 und das Vitamin B9. Und das haben leider mittlerweile sehr viele Menschen einen Mangel, weil gerade das Vitamin B12 ist leider sehr fleischlastig, muss man tatsächlich sagen. Und leider Vegetarier und Veganer, die leiden unter einem Vitamin B12-Mangel. Aber nicht nur die, sondern mittlerweile stellen wir beide halt auch in der Praxis fest, dass auch ganz viele normal essende Menschen einfach gar nicht mehr auf die Menge kommen und insbesondere auch nicht auf die Menge von der Folsäure, also vom Vitamin B9. Und dadurch passiert Folgendes. Wir bauen ganz, ganz viele große Transporter, nur die haben keine Sitzplätze. Also da fahren ganz viele unbewegliche Transporter, riesige Sattelzüge fahren los und können aber keinen Sauerstoff transportieren und laden den nicht. Und das Problem ist, kennst du es ja selbst, wenn du in der Stadt wohnst und musst in so kleine Winkelgassen, wie zum Beispiel deine Finger oder deine Nase, das sind so ganz kleine Winkelgassen, da kommst du halt mit dem Transporter nicht hin und mit dem großen LKW. Und dann hast du gelitten. Dann hast du immer kalte Hände, kalte Füße. Ja, und jeder fragt sich, wo kommt das denn her? Ja, ich muss mal mehr machen, hört man dann immer.
Schönes Bild. Ich mache das mal kurz medizinisch. Die Kapillaren, wo die Erythrozyten, also unsere Lastwägen sozusagen, durchfahren müssen, sind ja zum Teil nur 2-3 Mikrometer dick. Interessanterweise hat ein Erythrozyt durchaus 12 Mikrometer Durchmesser. Wie passt der da durch? Der muss sich auch schön verformen.
Ja.
Und wie können wir den LKW sozusagen so flexibel machen, dass er auch durch die engen Gassen passt, obwohl er eigentlich zu groß ist, indem er weich gemacht wird, wie die Erythrozyten. Und da sind wir schon bei der Membran, dass die flexibel ist und sich bewegen kann. Die Membran besteht aus, wie wir wissen, einer Phospholipid-Doppelschicht, also aus Fett. Zellmembranen sind Fett. Und wenn wir jetzt ein hartes Fett haben, dann kann sich das nicht gut modellieren und passt nicht in die kleinen Kapillaren durch. Dann sind wir jetzt schon bei der Mikrozirkulation. Ich glaube, wir sind gleich fertig, Manuel. Mensch, wir sind zu schnell.
Nee. Leider nicht, Volker. Weil lass uns doch gerade noch mal ganz kurz so ein bisschen.
Weil wir kommen noch zum Bau der LKW zurück zur Hülle, zum Fetten.
Ja, ich mag nur kurz jetzt schon mal jemandem oder euch allen sagen, falls ihr so ein Blutbild bei euch zu Hause habt, das normale Blutbild gibt da nämlich, also das stinknormale große Blutbild gibt da nämlich toll Auskunft darüber, ob ihr große oder kleine LKWs produziert. Und jetzt die Frage ist natürlich, und das macht es dann natürlich auch, da gibt es einen Wert, der nennt sich MCV. Das steht für mittleres Zellvolumen. Und das ist jetzt wichtig, weil wenn das mittlere Zellvolumen groß ist, dann baust du LKWs. Und wenn der Wert über 90 liegt und über 95, baust du riesige LKWs. Und dann gibt es einen Wert, der heißt MCHC. Und der bestimmt die Ladekapazität dieser LKWs oder dieser Taxen. Und das finde ich so spannend, nämlich das ist bei 90-95% aller Menschen, die mir ihr Blutbild schicken, ist das so. Es ist verrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das hier gerade besprechen, damit es so viel wie möglich Menschen erreicht, damit die verstehen, dass sie, und das ist schlimm, was ich schlimm finde, Volker, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu mit der Mikrozirkulation. Wir denken jetzt immer, ach komm, scheiß drauf, ich kann die Treppe hochgehen, ich bin einigermaßen fit und ach komm, ist alles gut. Nee, was wir nämlich nicht verstehen ist, dass diese Mikrozirkulation beziehungsweise dieser Sauerstofftransport, der hat etwas mit deinem Immunsystem zu tun, der hat etwas mit deiner Abwehr zu tun, der hat etwas mit deiner Gesundheit zu tun. Nämlich, und das ist nämlich, wenn du nämlich nur diese großen Dinger produzierst mit wenig Sitzplätzen, dann hast du eine Durchblutungsstörung. Und das merken wir erstmal mit den kalten Händen, kalten Nase, kalte Hände, kalte Füße. Und viele denken, ach komm, dann ziehe ich mir halt Socken an, ziehe mir halt Handschuhe an und das ist schon nicht schlimm. Aber wir wissen ja, dass der Sauerstoff überall hinkommen muss. Und wenn er das eben nicht tut, und das sind nur die Ausleger, du hast noch ganz viele andere Bereiche, wo eben auch nur Kapillare hinfließen und dann kriegst du eine Durchblutungsstörung an Stellen, wo du das gar nicht haben willst. Und das ist dann nicht so toll. Und ich gebe jetzt einfach nur mal das Stichwort Krebs. Das ist halt auch nicht so toll, weil Krebs wächst in anaeroben Bereichen. Das heißt, da, wo kein Sauerstoff hinkommt, da wächst gerne Krebs. Kommen wir aber nachher nochmal zu. Ich mag nur noch eine Sache kurz nochmal wiedergeben, nämlich guckt in euer Blutbild, falls ihr eins habt, und da gibt's halt das MCV und dann gibt's das MCHC. Diese beiden angucken. Und das Tolle ist, da sieht man immer so eine Diagonale. Da sieht man nämlich MCV ganz groß, MCHC ganz niedrig und dann weißt du, oh, dann sind da Mängel. Das heißt, ich baue große Zellen ohne Inhalt. Das ist nicht so schön. Und jetzt bin ich auch schon fertig und gebe wieder an Volker ab. Achtung, der letzte Satz noch. Und das ist halt das Spannende. Du siehst auf einen Blick, wie es mit deinen Nährstoffen bestimmt ist und wie es mit deiner Durchblutung bestimmt ist. Das ist verrückt. Wirklich. Auf einen Blick siehst du anhand dieser Diagonale, die sich da bildet, gerade in den Diagrammen, siehst du, ob du einen Eisenmangel hast, du siehst, ob du einen Vitamin B12, einen B9-Mangel hast oder einen Gesamteiweißmangel. Und das war das Verrückte daran.
Ja, sehr schön. Das ist nämlich wichtig. Das wird gern vergessen, auch von vielen Allgemeinärzten, die dann das kleine Blutbild angucken und schauen dann auf ein HB, oh, passt, alles gut. Ne? Aber die feinen Marker, nämlich das Zellvolumen, das ist wirklich spannend. Und da kann man auch wirklich relativ sicher einen B12-Mangel erkennen. Da könnte man sagen, wenn ich zu wenig B12 habe, wird das Volumen zu groß. Dann habe ich zu große LKWs. Denn sagen wir so, B12 brauchen wir, wie kann man das jetzt logisch sagen? Wir brauchen es eben für die Räder an den LKWs. Und wenn wir nicht, jeder LKW hat 4 Räder, wenn wir aber nicht genug, nur wenig Räder bauen können, dann müssen wir halt die LKWs größer bauen. Und daran erkennen wir, eigentlich ist es ein Rädermangel. B12, ja, irgendwie muss man es bildlich darstellen. Aber ja, dann werden die LKWs halt einfach größer gebaut, aber die sind auch innerlich leer. Also es nützt nichts. Das ist typisches Zeichen für einen B12 oder Folsäuremangel oder beides. Beide zusammen brauchen wir, das sind wichtige Faktoren, um überhaupt Zellen zu bilden. Und wenn ich eben nur anstatt 100 nur 10 LKWs bauen kann, dann wird halt vom Körper werden die 10 halt einfach groß gebaut. So, und deswegen kann ich an dem großen Volumen eines Erythrozyten, einer roten Blutzelle erkennen, wenn das so ein Riesenvolumen hat, dann muss da wahrscheinlich ein B12-Folsäuremangel dahinter stecken. Und das ist dem auch so.
Das ist auch so, ja.
Habe ich jetzt aber sehr kleine LKWs, dann kann ich sagen, wahrscheinlich liegt eher ein Eisenmangel vor, denn es werden zwar viele LKWs gebaut, viele kleine, ne, B12 und Folsäure sind da, aber es sind keine Sitzplätze drin, also können die auch ganz klein sein. Ne? Ohne Eisen, keine Hämoglobin, also brauche ich gar keine Sitzplätze, wo das Hämoglobin drauf sitzt. Also kleines Volumen heißt also eher Eisenmangel. Ja, und das kann man schon oft eben an einem kleinen Blutbild sehen. Natürlich. Was wir machen, wir messen dann natürlich sicherheitshalber nochmal B12, Folsäure und den Eisenspeicher und den Eisentransporter vor allem.
Nur noch als Ergänzung, weil weißt du, da gibt's jetzt, also nicht denken, dass wenn jetzt zum Beispiel das mittlere Zellvolumen ganz groß ist, dass du ausschließlich große Zellen baust. Das stimmt ja nicht, weil das ist ja das gemittelte Volumen. Das heißt also nicht nur große, sondern du baust auch dann riesige und du baust halt auch kleine. Also in der Mitte, in deinem Mittel hast du halt zu große Zellen. Deswegen funktionierst du auch noch so. Deswegen hast du nicht immer kalte Hände und auch nicht immer eine kalte Nase und nicht immer kalte Füße, sondern immer, wenn die Temperatur kälter wird, ziehen sich eben deine Gefäße noch weiter zusammen und alles wird enger und dadurch kommen halt deinen durchschnittlichen LKW auch nicht mehr weiter. Und das ist dann so der Effekt, den wir haben, gerade wenn es kälter wird, dass Menschen wirklich so eine blau angelaufene Nase auf einmal kriegen und wirklich blaue Hände und richtig kalte Hände. Ja, das heißt, die Gefäße ziehen sich bei Kälte dann nochmal zusammen und verengen dann noch die Fahrstraßen für deine LKWs und Transporter. Und das zum Beispiel, und das ist jetzt siehst du gleich, wie kompliziert und komplex das ist, dass die Gefäße diese Elastizität behalten und sich auf und zu machen und die Straßen weit machen, das kann nämlich der Körper. Der Körper kann nämlich bei Belastung, wenn du dich anstrengst, kann er die Straßen weit machen. Das ist das, was wir in der Stadt nicht können, wenn da viel Verkehr ist, dass wir einfach nochmal eine Fahrbahn dazu machen. Aber tatsächlich, dein Körper kann das. Dein Körper macht einfach eine weitere Fahrbahn auf und das macht er, indem er einen Baustein hat und der nennt sich Arginin. Und unter Belastung macht dieses Arginin einfach deine Gefäße ein Stück weiter. Und das, jetzt kommt das Gemeine tatsächlich, das jetzt siehst du, wie komplex das ist. Das macht es dann auch nur, wenn tatsächlich deine Gefäße elastisch sind. Solltest du einen hohen Gefäßwiderstand haben, weil deine Gefäße mittlerweile starr wurden und die Gefäßflexibilität nicht mehr so da ist, dann ist leider so, dann kannst du ganz, ganz viel Arginin in dich reinkippen. Wenn die Gefäße starr sind und wir über sowas reden wie Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung, dann ist echt schwierig, gell, Volker? Da dann auch noch, da brauchst du schon auch noch ein bisschen mehr außer nur Arginin.
Ja. Ja. Genau, sehr schön. Ja, gut, dass du sagst, also es fällt mir gerade so auf, du sagst, na, wir brauchen Arginin, um Stickstoffmonoxid zu bilden, was die Gefäße weit macht. Arginin ist eine Aminosäure, ne? Aber die Gefäßweite, die Elastizität, da brauchen wir Elastin, auch das sind Aminosäuren. Ne? Gutes Kollagen, auch das sind Aminosäuren. Also ohne Aminosäuren kriege ich ein Durchblutungsproblem.
Ja.
Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Nicht denn nur das.
Die Straßen erweitern und noch eine Fahrbahn dazu machen. Ja, und die bauen eben auch neue Straßenwege.
Ja.
Ja, woraus besteht die Straße? Nicht aus Beton, bei uns im Körper aus Proteinen.
Aus Eiweiß, genau. Ja. Es ist so verrückt. Und das Schlimme ist einfach, dass wir in den ganzen Medien und in unserem ganzen Wissen, was wir so aufschnappen von Großeltern, von Eltern, von der Schule, von überall, kriegen wir immer mitgeteilt, ach, Eiweiß brauchst du nicht so viel. Eiweiß ist erstens schädlich für die Nieren. Und Eiweiß, das reicht, wenn du einmal die Woche Fleisch und Fisch isst oder ein Ei am Tag und solche Sachen. Und wenn du dir das wirklich überlegst, dass du eigentlich komplett aus Eiweiß bestehst, also über 70% bist du Wasser und die restliche Masse ist eigentlich Eiweiß und natürlich Fett. Aber gut, das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Aber ja. Ja gut, die Eiweißmasse auch, ne? Aber Fett ist noch variabler.
Ja, das stimmt, das ist toll. Das ist eine Variable in unserem Körper, das ist eine tolle Variable, super. Volker, so habe ich das noch nie gesehen, das ist eine Variable, finde ich gut. Man hat etwas Positives, kann man nämlich wieder abbauen.
Konstante, ne? Mal so.
Ja. Ja. Und das ist apropos Fett, das müssen wir vielleicht auch gerade nochmal angehen, weil das ist auch, was viele nicht wissen, dass der Fettstoffwechsel, also die Verbrennung von Fett, hängt eben auch genau damit zusammen, nämlich mit dem Transport des Sauerstoffs. Und wenn dein Körper viel Sauerstoff transportieren und aufnehmen kann und deine Mitochondrien richtig schön mit Sauerstoff versorgen kann, also deine Zellen mit Sauerstoff versorgen kann, dann kann das Feuer in deinen Zellen richtig lodern und dein Fett kann richtig schön verbrennen. Aber nur, wenn du halt viele dieser Transporter hast. Und wenn du die halt nicht hast, dann quält man sich ganz schön lange, bis das Fett verbrennt. Das ist das Gemeine, gell?
Ja, und für die Kondition, wo wir mal zurückkommen, du machst jetzt Training, jetzt trainierst du und sagst, ja, super, ich trainiere ja, ne, ich verbrauche dabei Fett. Aber eine gute Kondition heißt ja, dass du möglichst spät erst ne, außer Atem gerätst, möglichst spät erst Laktat bildest, ne, die Milchsäure. So hast du jetzt aber kleine Bereiche, kleine Muskelbereiche, die, ne, die haben dünne Kapillaren, da kommt das, der Sauerstoff nicht hin, dann bilden die frühzeitig Laktat und du bist nach 20 Metern außer Atem und kannst nicht mehr. Laktat macht, dann kann man keinen Sport mehr machen. Sobald das Laktat steigt, ist Ende im Gelände im Normalfall. Und man muss die Bewegung einstellen, weil man kann nicht mehr. Und um eben die Laktatbildung auch hinauszuzögern, brauchen wir eben immer genug Sauerstoff, auch an der letzten kleinen Muskelzelle, ne, dass die nicht vergessen wird. Also sind wir eigentlich wieder schon, wenn wir von Kondition reden, von Ausdauer, sind wir wieder bei der Mikrozirkulation. Die roten Zellen müssen auch durch die 2 Mikrometer Kapillaren in sich hindurch quetschen. Ja, also die LKWs müssen sich verformen, damit sie auch in die dünnen Seitengassen reinpassen. Hm. Und für die, jetzt wollte ich noch kurz das Thema nochmal aufgreifen, für die Verformung, das ist ja ganz hochspannend, brauchst du ja eben, wie gesagt, gute Zellmembranen, die ja aus Fett bestehen, also flexibles Fett. So, was ist flexibles Fett? Das sehen wir so schon. Ich habe ein Stück hartes Fett bei Raumtemperatur und ich habe, manche Fette sind bei Raumtemperatur schon flüssig und flexibel. Und Zellmembranen sind aus Fett. Das heißt, wenn das Fett bei Raumtemperatur hart ist, habe ich noch die Chance, dass es bei Körpertemperatur, denn bei 37 Grad, das ist unsere Temperatur innen, wenn das Fett dann schön weich wird und flexibel, dann ist es gut. Es gibt aber auch Fette, die sind noch bei Körpertemperatur hart. Und das sind eben die in der Regel langkettige, gesättigte Fettsäuren. Und wenn die hart sind, dann können sich die Erythrozyten nicht verformen. Und dann passen sie nicht mehr durch die dünnen Kapillaren und können überall den Sauerstoff hinbringen. Also auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir hatten ja jetzt schon B12, Eisen, Folsäure innerhalb von ein paar Minuten, plus Aminosäuren, plus jetzt sind wir bei den Fetten. Ohne gutes Fett werde ich keine gute Sauerstoffversorgung im feinsten Mikrozirkulationsbereich bekommen. Also gute Fette, was sind gute Fette? Nämlich alle Fette letztendlich, die bei Körpertemperatur schön flüssig sind. Wichtig wäre also, der Schmelzpunkt einer Fettsäure sollte immer sicherheitshalber weit unter der Körpertemperatur sein. Dann können wir davon ausgehen, dass es bei Körpertemperatur geschmolzen ist und schön flexibel und flüssig, dass die Zellen sich gut bewegen können. Das hat einmal den Vorteil, dass die Zellen, die Erythrozyten, sich dann durch die dünnen Blutgefäße quetschen können und schön flexibel sind, hat aber auch den weiteren Vorteil, dass die ganzen wichtigen Rezeptoren und Kanäle in der Zellmembran, dass die richtig funktionieren. Wenn die zu hart sind, die Zellen, die Zellwände, ne, dann kann kein Kanal rein, Zuckerkanal. Dann kriegen wir eine Insulinresistenz. Dann sind die Zellwände so hart, ne, dass der Zucker nicht in die Zelle reinkommt. Dann bleibt er im Blut und ich habe einen erhöhten Blutzucker. Genauso kommt das LDL nicht mehr durch die Zellmembran. Die Rezeptoren bilden sich nicht und das LDL kann nicht aufgenommen werden. Dann bleibt es im Blut. Habe ich erhöhtes LDL. Also all diese Faktoren, Diabetes, Hypercholesterinämie und so weiter, da ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Zellmembran weich ist. Und deswegen auch sehr schön beim Ausdauer. Auch hier, wenn ich ein guter Ausdauersportler werden will und gute Kondition haben will, brauche ich weiche Zellmembranen, die ihre Arbeit gut machen können. Also brauche ich gute Fette. Was sind gute Fette? Beste Fett überhaupt? Omega-3, ganz klar, ist auch essentiell. Und davon vor allem das DHA und EPA. Also die sind absolut empfehlenswert. Natürlich auch Pflanzenöle, Olivenöl, alles sehr gute Öle. Aber das Wichtigste ist tatsächlich EPA und DHA. Also ich brauche auch Omega-3 optimalerweise noch und andere gute Fette, um eben überall den Sauerstoff hinzubringen. Also Sauerstofftransport, dass der überall hinkommt, da ist, haben wir jetzt die ganze Biochemie eigentlich schon abgehakt und die ganze Mikroanatomie. All das brauche ich, um damit Sauerstoff am Ende in die letzten Winkel im Körper hinkommt.
Lass uns bitte noch, können wir noch einmal ganz kurz einen Schritt weiter vorne anfangen, weil was ich festgestellt habe jetzt in den letzten Jahren, der normale Mensch und auch ich bin immer davon ausgegangen, der Körper macht immer alles von alleine. Der Körper regelt immer alles. Wenn der Körper Zellen braucht, dann baut er die halt. Wenn der Körper Muskeln braucht, dann baut er die halt. Wenn die Organe halt neue Zellen brauchen, dann baut er die halt. Aber die Realität ist eine andere. Also, was ich festgestellt habe, ist, dass der Körper immer Impulse braucht, damit er das eine oder das andere baut. Und was viele halt nicht wissen ist, und das siehst du halt an alten Menschen, da ist mir das dann besonders aufgefallen, an alten Menschen, jetzt so 80 plus oder 90 plus, da siehst du, dass die immer fahler werden, die werden auf einmal ganz aschfahl, die werden immer kleiner, die schrumpeliger, die Haut geht weg, die Muskeln geht weg und die Haut wird schrumpelig. Und die kriegen immer weniger Luft. Das heißt, die sind dann auch immer müde und schlafen eigentlich einen halben Tag, weil sie eben nicht genug Sauerstoff haben. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt viele sagen, ah, das ist das Alter. Aber eigentlich nie, weil es fehlt die Aktivierung der blutbildenden Zellen. Also Volker, wie wichtig ist denn wirklich Bewegung und welche Art Bewegung ist denn wichtig?
Ja. Essentiell, ohne das geht gar nichts. Genau, dann fehlt der Reiz. Ohne Reiz macht der Körper mal gar nichts. Unser Körper ist immer sehr sparsam. Ich sage immer, use it or lose it. Wenn du irgendwas nicht benutzt am Körper, dann wird es abgebaut. Der Körper ist auf Sparsamkeit ausgelegt, von A bis Z. Und wenn du was nicht nutzt, baut es ab. Ich sage ja, was du sagst, es ist das Alter, aber wo fängt es an? Also ein großer Teil, und können wir eigentlich schon zum Schluss kommen, jetzt sind wir schon fast wieder beim Geistthema. Das ist, wo ich am Ende dann hinkomme. Wie du sagst, die bewegen sich weniger, ältere Menschen, dann bauen sie ab. Na, aber wo hat's angefangen? Eigentlich mit dem weniger Bewegen in der Regel. Und man altert, ich sage für mich die Motivation, man altert zuerst im Geist.
Und man entscheidet, also meine traurige Lieblingsgeschichte ist, um das zu beschreiben, das ist von Helmut. Helmut war jahrelang Mitglied bei uns. Steuerberater, Steuerberatungskanzlei, sehr erfolgreich, hat die dann verkauft. Sehr intelligenter Mann, habe mich immer sehr gerne mit ihm unterhalten. Er war viele, viele Jahre wirklich bei uns Mitglied. Und bei uns, du weißt, Volker, jeder, der bei uns Mitglied ist, der kriegt immer einen Shake zum Geburtstag, wenn er dann kommt. Und dann war sein 80. Geburtstag. Und dann kam er und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, habe ihm gratuliert. Und in dem Moment gibt er mir seine Kündigung. Und sagt mir, ja, so, jetzt bin ich 80, jetzt bin ich zu alt fürs Trainieren, zu alt fürs Studium. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Helmut, das kann der Anfang vom Ende sein. Ich hoffe, du weißt das, weil du musst dich bewegen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du sehr schnell verkümmern und sehr schnell zusammenfallen. Die Geschichte endet mit halbes Jahr später tot. Und das ist sehr traurig. Also der Verfall ging wirklich rasend schnell. Und er war wirklich 3 bis 4 Mal die Woche da, immer mit seiner Frau. Und irgendwann kam die Frau alleine und ich sag, was ist denn los? Und dann, ja, dann war er halt, dann hat sie dann die Mitgliedschaft, beziehungsweise die Mitgliedschaft war schon aufgelöst, aber hat dann halt erzählt, dass er gestorben ist. Und was wir, glaube ich, überhaupt nicht verstehen, wie wichtig dieses Muskeltraining ist, weil deine Muskeln aktivieren deine Knochen. Immer wenn du deine Muskeln anspannst, werden deine Knochen aktiviert. Und deine Blutzellen werden halt auch in deinem Knochenmark gebaut. Und von daher, wenn du die Knochenaktivierung nicht mehr machst, und da reicht leider, Volker, ich könnte immer wieder die Leute schütteln, die sagen, ich gehe doch mit dem Hund. Da könnte ich, ein Hund, es sei denn, du hast einen 100 Kilo Hund, den du die ganze Zeit ziehen musst.
Wollte ich gerade sagen, aber das kann auch nicht anstrengend sein. Aber man muss die Leine mal wechseln, sonst wächst nur ein Arm.
Ja, genau. Aber das reicht eben nicht. Es reicht nicht, um diesen Impuls, du hast eben das Wort Laktat benutzt. Das ist ja das, wenn die Muskulatur überanstrengt ist und eben nicht mehr kann. Aber allein in diesem Fakt, in diesem Prozess, dieser Überanstrengung der Muskulatur, werden eben auch Muskelbotenstoffe des Körpers freigesetzt, die sogenannten Myokine, die dann die ganzen Aufgaben losschießen und sagen, hey, der Typ, der meint's ernst, der hat uns jetzt gequält, der will wachsen, der will, dass wir Sauerstoff produzieren, oder der will, dass wir Blutzellen produzieren, der will, dass wir Immunzellen produzieren, der will, dass wir Muskeln produzieren, der will Hormone, dieser Typ. Jetzt los, Körper, bau mal. Ja, genau. Der Körper möchte dann bauen. Und weißt du, das ist so wie beim Kochen. Du greifst, du hast ein tolles Gericht im Kopf, machst einen Schrank auf und denkst so, scheiße, leer. Machst einen anderen Schrank auf, scheiße, leer. Okay, was passiert? Gar nichts passiert. Du willst kochen, tja, und kannst aber nicht. Genau. Du willst Kuchen backen, hast keine Zutaten. Fertig, gibt's keinen Kuchen. Und das ist, glaube ich, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. So viele Menschen, die trainieren und wundern sich, sie werden nicht fitter, sie werden nicht schlanker, sie werden nicht straffer, sie werden nicht vom Kopf her besser, vom Kognitiven her. Der Mensch versteht nicht, dass das Trainieren, die sportliche Betätigung, ist nichts anderes wie ein Auslösen von Mechanismen, die der Körper später erledigen muss. Und diese Mechanismen, wenn da nicht die Bausteine da sind, macht der Körper gar nichts, dann hast du gar keinen Trainingserfolg. Und das passiert Millionen Menschen. Es ist irre. Ja, und leider, letzter Satz von mir, das versuche ich immer wieder klar zu machen, immer wieder, wie so Mantren, die ich permanent in den Kursen herbete. Und dann legt man mir immer aus, entweder will ich was verkaufen oder ich nerve und kann der nicht endlich mal seine Klappe halten und ich habe keine Nährstoffmängel und weiß der Kuckuck was. Und dann denke ich immer, ja, also ich habe mittlerweile zigtausend Blutbildern von Pur-Leiflern gesehen, untersucht, und Pur-Leifler sind sportlich, aktiv, und sie versuchen, die richtigen Sachen zu essen. Und Volker, du weißt es selbst, wir haben kaum perfekte Blutbilder. Warum? Je mehr du dich anstrengst, umso mehr verbrauchst du. Und das ist für viele dann leider das Schlimme, die Erkenntnis, ach du Scheiße, ich bewege mich, ich versuche gesund zu essen und trotzdem habe ich Nährstoffmängel. Woher? Warum? Ich mache doch alles. Nee. Und das kannst du vielleicht kurz einhaken, bitte. Da würde ich dich bitten, da mal einen Satz sozusagen. Weil ich glaube nämlich, ich behaupte das ja immer, ich weiß es ja nicht, deswegen sage ich dir das jetzt mal. Mal gucken, ob du die Behauptung unterstützen kannst. Es gibt nicht einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der wirklich weiß, wie viel wir wirklich verbrauchen an irgendwelchen Nährstoffen. Ich bin der Meinung, es sind immer nur Schätzwerte. Also ja. Es gibt nicht, ich weiß genau, ich mache jetzt eine Stunde Sport und dann verbrauche ich. Das sind die Nährstoffe, die dann verbraucht werden.
Genau. Das gibt's mal für einzelne Sachen, hat man das mal. Zum Beispiel kannst du das messen über radioaktiv markierte Substanzen und kannst gucken. Ne? Du kannst ja dann beobachten, wenn sie radioaktiv markiert sind und Strahlung abgeben. Dann kannst du gucken, wie viel werden jetzt ausgeschieden. Oder du kannst an Metaboliten beim Ausscheiden messen. Aber richtig, viele Sachen kannst du nicht messen. Vor allem auch gerade fettlösliche Dinge kannst du nicht messen oder Dinge, die gespeichert werden. Da kannst du den aktuellen Verbrauch nicht nachverfolgen. Ja? Hm. Du kannst im Schnitt den Dauerverbrauch vielleicht abschätzen. Aber das ist völlig richtig. Du kannst es nicht wirklich messen. Und anderes Thema, da bin ich aber gerade immer so ein bisschen dran, weil ich wollte mal wissen eigentlich, wie viel Vitamin D haben wir eigentlich in unserem Körper gespeichert? Ja, es gibt keine Messung. Das kannst du, es kommt natürlich auf, ist ja fettlöslich, es kommt auf die Fettmasse an. Ja, es ist sehr variabel natürlich. Und auch wie viel verbrauchst du eigentlich am Tag? Da gibt es ja keine richtigen, vernünftigen Werte. Das hat keiner so wirklich mal richtig gemessen. Hm. Es ist schwierig, ja, also ganz kurz mal, ich sag mal, wie weit ich bin, das ist jetzt ein anderes Thema, aber Vitamin D finde ich ganz spannend. Man kann halt durchaus sagen, wir haben wahrscheinlich, je nach Körperfettmasse und so weiter, so einen Gesamtspeicher von 700.000 Einheiten, internationalen Einheiten. Und wahrscheinlich verbrauchen wir am Tag unterschiedlich, weiß nicht, jeder anders, zwischen 5 oder 10.000. Man kann es nicht genau sagen. Aber
hängt von deinem Stress ab, ganz einfach.
Stress oder auch krankheitsbedingt bei Krankheiten. Und Also das ist hoch komplex und interessanterweise gibt es keine, wie du sagst, es weiß kein Mensch, es gibt keine verlässlichen Daten darüber, wie das sind alles Schätzwerte jetzt, die sicher irgendwo hinkommen müssen, logischerweise, wenn man jetzt Blutwerte und dann Mengen, wie man einnimmt, vergleicht und so weiter. Aber es gibt kein Mensch weiß genau, wie viel du heute verbraucht hast. Das kann bisher keiner messen. Du kannst nicht sagen, wie viel Vitamin D habe ich heute verbraucht beim Sport. Und das gilt für andere Sachen natürlich auch.
Ja. Und das ist das Verrückte. Das ist ja meine Philosophie. Das ist das, du weißt, wir sind da manchmal, im Grunde sind wir einer Meinung, aber manchmal bist du vorsichtiger als ich. Das ist einfach dein Beruf. Das ist auch gut so. Ich bin halt manchmal ein bisschen anders. Und deswegen sind meine Empfehlungen ja auch meist ein bisschen höher, weil ich das einfach aus der Erfahrung sehe, dass wenn die, und das ist halt auch die, wie wichtig diese Blutanalysen sind, dass man wirklich regelmäßig überprüfen geht. Deswegen sage ich ja, mindestens zweimal im Jahr das Vitamin D messen lassen. Einmal am Anfang des Jahres, kurz direkt zum Januar, Februar, in der dunklen Jahreszeit nochmal, dann anpassen und dann einmal nochmal Mitte des Jahres oder bis zum Herbst hin und einfach zu gucken, wie ist der Vitamin D-Spiegel. Und ich bin wirklich ein Freund davon, wirklich alles andere recht hoch zu dosieren, sehr hoch zu dosieren. Aber, jetzt kommt mein Aber, nie über das normale, also es gibt, wir haben das ja zusammen erarbeitet, unsere Tabelle, die ich jetzt doch mal in die Kamera halte, weil die veröffentlichen wir auch überall. Diese Tabelle ist auch in meinen Büchern drin. Diese Tabelle hier, die beinhaltet die maximal Upper Intake Level, so nennt sich das. Das heißt, es ist durch langfristige Studien belegte obere Einnahmegrenze, ohne dass irgendwelche Nebenwirkungen entstehen. Das muss aber nicht die Einnahmeempfehlung sein. Ich mag es nur mal sagen, das ist über lange Studien herausgefunden. Und da gibt es auch bei vielen, gerade auch bei Aminosäuren, das weißt du selbst, bei Aminosäuren wird dann immer gesagt, hier gibt es kein Upper Intake Level. Da gibt es einfach keine Obergrenze. Also hier kannst du so viel nehmen, wie du willst. Es gibt keine Nebenwirkungen. Und das ist so das Verrückte, dass wir einfach Angst haben. Ich weiß nicht, warum die Menschen Angst haben vor Vitaminen und vor Spurenelementen und vor den ganzen, vor
Mineralien. Warum?
Ja, das ist, ja, natürlich, ja. Ich weiß schon. Ja, wir kriegen eine unnatürliche Angst gemacht davon. Ja. Und was ich immer wieder erkläre, ist, dein Körper ist so ein sensationelles, eine so sensationelle, fein eingestellte Maschine, die konstant deinen Bedarf und auch dein Blut reguliert. Und dafür ist die Niere da, dafür ist dein gesamtes System da. Das nämlich immer, wenn was zu viel da ist, dann führt der Körper das ab. Und das mache ich auch immer bewusst. Also das finde ich immer so spannend. Weißt du, Volker, der Körper hat so geile Abwehrmechanismen. Und der Körper sagt dir sofort, ob er etwas will oder nicht. Wenn du zu viel Salz nimmst oder du salzt etwas zu viel, dann merkst du sofort, dein Geschmack sagt, nee, das will ich jetzt hier nicht. Wenn du das dann trotzdem runterwirkst, dann sagt dir dein Magen, oh nö, und du kriegst direkt Durchfall. Ja, zu viel Salz, zack, erstens wird dir schlecht oder du musst dich übergeben oder du kriegst Durchfall. Und so ist das mit allem anderen auch. Du kannst dich eigentlich nicht aus Versehen vergiften mit Vitaminen und mit den ganzen Nährstoffen. Das geht eigentlich nicht, weil dein Körper reguliert das. Entweder mit dem Übergeben, das wird dir schlecht und du übergibst dich, oder eben mit Durchfall. Und Durchfall finde ich halt auch so spannend. Ja? Wie kommt Durchfall zustande? Das ist ein Abwehrmechanismus des Darms. In dem Moment, wo der Körper merkt, oh, das ist zu viel von einer Sache, denn dann spült der Körper den Darm und haut da Wasser rein und du kommst vom Klo nicht mehr runter. Also das finde ich auch immer wieder so spannend, dass unser Körper reguliert das. Und du kannst dich nicht. Das ist wirklich, und ich sage immer wieder, wenn das wirklich möglich wäre, dass es einen Vitamintoten gäbe, Volker, wir beide wissen, das würde sofort in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben stehen und im Bundestag würde verabschiedet, dass es keine Vitamine mehr gibt. Ja. Kennst du einen Vitamintoten?
Es gibt ja Einzelfallberichte, ne, aber ausschließlich Vitamin A und D, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. A ist die absolute Rarität. Das waren Polarforscher, die Eisbärenleber gegessen haben. Ja, da ist extrem viel Vitamin A in einem Gramm Leber. Da kann man sich mit vergiften, aber nur, wenn man gerade jetzt Eisbär- oder Robbenleber zu sich nimmt. Ansonsten hat man kaum eine Chance. Und das Zweite ist eben heutzutage durch hochkonzentrierte Vitamin-D-Tropfen, dass manche wirklich völlig unbedarft und maximal überdosieren, aber maximal. Ja, es gibt ja leider, wir sind ja gewohnt, ja, Tropfen, ne, nehmen wir mal so eine Pipette voll. Und es gibt leider, und das ist wirklich das Einzige, wo man echt aufpassen muss, gibt ja diese Vitamin D, wo in einem Tropfen schon 5000 Einheiten sind. Mhm. Da kann man schnell auf die 50.000 am Tag kommen. Das ist dann langfristig zu viel. Wir sagen, unser Speicher ist 700.000. Wenn ich 50.000 am Tag nehme, ist nach 10 Tagen spätestens jeder Speicher voll oder auch übervoll. Und dann kann es halt zu wirklich lebensbedrohlichen Hyperkalzämien kommen. Ja, maximal, also wirklich fehlerhafte Dosierung, ja, und also sträfliche Überdosierung von Vitamin D, sträflich, das kann mal ein Problem darstellen. Und eine versehentliche Vitamin A, wenn man nicht gerade an der in der Arktis unterwegs ist, dann wird da auch nichts, kann das nicht passieren im Normalfall. Also richtig, es gibt keine, außer eben Extremfälle, Eisbärenleber und Vitamin D-Tropfen, diese ultra hoch dosierten, wo man natürlich schnell eine Pipette mal nehmen kann, das merkt man nicht. Ja. Da kann das passieren, aber ansonsten, das sind die einzigen Ausnahmen. Ansonsten gibt es keine, ja, Vergiftungen mit
Nährstoffen. Kleine Anekdote, das beschreibt dann auch wieder das Individuum Mann. Ich habe in meiner Laufbahn habe ich nur drei Männer, die das geschafft haben. Und alle drei kannten sich nicht, aber sie haben alle drei das Gleiche gemacht. Erstens, weil sie waren alle drei über 50. Zweitens, sie hätten alle drei eine Brille gebraucht und keiner hat eine getragen. Drittens, sie haben aus dem Regal, wie immer, im DM-Markt oder im Rossmann, haben sie wie immer die gleiche Packung gegriffen. Dadurch, dass sie nicht die Brille auf hatten, haben sie nicht gesehen, dass der Hersteller mittlerweile 5000 Einheiten an Tropfen gemacht hat. Und sie haben dann täglich, wie immer, weil Männer sind ja zu faul zum Zählen, sie haben ja auch keine Geduld und außerdem viel bringt ja viel, haben diese drei Männer wirklich unabhängig voneinander, kannten sich nicht, die Geschichte ist original bei allen drei gleich, haben immer eine ganze Pipette mit 5000er Tropfen sich reinverleibt. Und zum Glück, wirklich zum Glück, kamen die regelmäßig zur Blutabnahme. Bis auf der einen, also die anderen zwei, die hatten jeweils einen Vitamin D von über 250, das Nanogramm, das war abartig hoch. Und der dritte, der ist leider mit einer Hyperkalzämie im Krankenhaus gelandet und tatsächlich auf der Intensivstation. Das war nicht so lustig. Und das Interessante finde ich, bis wir das gefunden hatten, warum der das hat oder warum es ihm so schlecht ging, weil das ist ja nicht so, dass das eindeutig ist. Und bis du da drauf kommst, was der hat, das ist verrückt. Das siehst du ja auch nicht einfach mal so, außer dass die Niere auf einmal kollabiert oder die Nierenwerte auf einmal schlecht werden. Hat auch einen Moment gedauert. Ja, aber die Ende der Geschichte, sie haben alle drei überlebt und alle drei, fand ich so sensationell, alle drei wirklich keine Brille und viel sensationell. Aber sie leben ja, alle drei.
Drei haben sich jetzt eine Brille zugelegt, endlich.
Ja, sie haben alle drei eine Brille.
Das ist nochmal passiert.
Ja, spannend, echt spannend. Aber unsere Message soll eigentlich sein, dass du bitte keine Angst hast vor Vitaminen. Wirklich. Und du kannst dich nicht mit Vitaminen nicht unbeabsichtigt vergiften. Also du musst dich, wenn dann, mutwillig vergiften. Und was man wirklich wissen muss, dass der Körper so ein geiles System ist, dass der das regelt. Der Körper hat Regelmechanismen und sagt genau, das brauche ich jetzt, das brauche ich nicht, das wird ausgeschieden. Und das ist halt auch das Problem bei unserem Körper, dass wenn der das jetzt nicht gleich braucht, dann scheidet das wieder aus. Und dann, da kommt dann auch der Satz her aus den Medien, ja, Vitamine sind unnötig, erzeugt nur zu teuren Urin. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe lieber teuren Urin als irgendwo einen Mangel und irgendwas funktioniert nicht. Das ist nämlich die Umkehrgeschichte davon. Deswegen bin ich eher dafür.
sehr wichtig, das hast du, glaube ich, gerade gar nicht genug betont, so in so einem Nebensatz, wie wichtig es ist, dass man, auch wenn es ausgeschieden wird, aber den Körper ständig versorgt, dass wenn er es dann braucht, dass es dann auch da ist. Sonst du wirst definitiv in einen Mangel kommen, wenn du nicht ein bisschen, wenn du ihm nicht mehr als nötig gibst, weil ja, es wird eine Menge wieder ausgeschieden. Dieser teure Urin, das ist ein super wichtiges Bild, das man haben muss. Ich habe auch lieber einen teuren Urin, ne, genau, wie, also völlig richtig. Und wichtig ist eben, ja, teurer Urin heißt aber, vorher war es mal im Blut, also teures Blut. Hm. Ich habe lieber teures Blut als schlechtes, billiges Blut. Das wird immer vergessen. Es geht ja nicht direkt vom Mund in Urin. Dazwischen muss es ins Blut, ja, die Nährstoffe. So, und im Blut sind sie eben dann hoffentlich zur richtigen Zeit auch da, wenn sie gebraucht werden. Und deswegen, ja, weil so viel ausgeschieden wird, kann ich auch nicht einmal was nehmen und sagen, das reicht jetzt für die nächsten 2 Wochen. Deswegen sollte man ja...
Ich muss nochmal... Folge, ja. Mir fällt gerade brennend heiß was ein, das passt ja so gut auf diesen Podcast jetzt hier. Ich muss jetzt kurz ein bisschen überziehen, weil diese Geschichte kennst du noch nicht. Das ist erst letzte Woche gewesen. Ein Namensvetter von dir, Volker, ist gestorben. Mitglied schon seit ganz, ganz langer Zeit, ist gestorben. Er ist beim Volleyballspielen einfach tot umgefallen. Herzstillstand. So einfach tot. Er war für 4 Minuten komplett tot. Dann ab ins Krankenhaus, wiederbelebt, auf dem Volleyballfeld, wiederbelebt, ins Krankenhaus, wieder reanimiert, nochmal 2-mal im Krankenwagen und. Er wurde dann 5 Tage ins künstliche Koma gelegt. Die Ärzte wussten nicht, was ihn erwartet. Oder was die Frau hat dann immer gefragt, wie ist das, was passiert jetzt und. Und sie haben immer gesagt, sie können nicht sagen was, weil er war zu lange tot und sie wissen nicht, was sie erwartet. Nach 5 Tagen holen sie ihn aus dem Koma. Und seine Frau sitzt aber neben ihm am Bett und er wacht auf und er sagt, wo bin ich? Sagt sie, kannst du dich an nichts erinnern? Und er sagt, nee, ich kann mich an nichts erinnern. Ja, du bist gestorben, du warst tot. Und dann sagt er, okay, das hat er erstmal gar nicht realisiert. Und jetzt komme ich dazu, letzte Woche hat er bei mir unter Vorwänden ein Beratungsgespräch gemacht. Ich kenne den Mann schon sehr, sehr viele Jahre, ist schon sehr viele Jahre bei uns. Und den habe ich auch so genervt. Das war auch so ein typischer. Der spielt seit 40 Jahren spielt er professionell Volleyball. Und der typische Mann, wirklich. Ich brauche nichts, ich brauche nichts und. Und dann hat er irgendwann bei Pool Life angefallen. Und dann habe ich, er hat auch gesagt, er erzählt das auch. Ich habe ihn so genervt, dass er irgendwann gesagt hat, ich probiere das jetzt mal, was der Typ sagt, weil irgendwie, der nervt mich jetzt, ich probiere das jetzt aus. Und letzte Woche hat er dann den Termin gemacht mit mir und ich habe schon gedacht, oje, was will der Volker jetzt? Was will er wieder Blutanalyse haben von mir? Weil wie gesagt, ich betreue ihn schon sehr viele Jahre. Und dann hat er mir erzählt, du, ich will gar nichts von dir, ich will einfach nur Danke sagen. Weil ich weiß, ich verdanke dir mein Leben. Durch dich habe ich das überlebt. Durch meine Konstitution, die ich dir zu verdanken habe, habe ich das überlebt. Und durch dich habe ich keine bleibenden Schäden erlebt und bekommen. Der wurde nach 4 Wochen wurde der entlassen, beziehungsweise nach 4 Wochen, die haben für den noch in Reha gesteckt und er war komplett wiederhergestellt. Die Ärzte konnten überhaupt nicht verstehen, dass er das so einfach überlebt hat und auch so überstanden hat und haben permanent sein Blutbild angeguckt und haben gesagt, was machen Sie hier? Kann doch nicht sein. Was ist hier los? Also das Problem war aber, dass er einen Arterienverschluss hatte im Herz, durch ein Lipoprotein A, zu einem zu hohen Lipoprotein A Wert. Und das kam dann zum Herzinfarkt und zum Herzstillstand. Und warum ich das jetzt erzähle, ist nicht, sondern ich führe das zurück darauf, dass der Körper wirklich viel hatte in der Zeit, wo er eben das gebraucht hat. Und deswegen, viele Menschen fragen sich immer, warum soll ich das denn jetzt nehmen? Mir geht's doch gut. Warum soll ich das jetzt nehmen? Nee, weil du, wenn dann sowas kommt, dann rettet's dir dein Leben. Und davon ist der felsenfest überzeugt und das hat mich auch extrem gefreut. Ich habe am Freitag dann mit ihm ein Interview darüber gemacht und wahre Geschichten, echte Menschen. Und das könnt ihr jetzt bald hören. Also eine tolle Geschichte, haben wir beide noch gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte da eigentlich doch deine Meinung noch mal zuhören. Ja.
Ja, sehr spannend. Also
ja, also ich finde es also mega.
Und schön, dass er wieder topfit ist, ohne bleibende Schäden.
Ja. Ohne bleibende Schäden, ja. Echt verrückt. Aber so schnell geht's. Ich habe ihn auch gefragt, sag mal, kennst du, hat das nicht in deinem Terminkalender gestanden? Das frage ich ja jeden, der einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen hat. Weil das ist nämlich das, wir denken immer, es funktioniert. Und irgendwann funktioniert es eben nicht mehr. Ja, leider. Aber gut, wollte ich noch mal kurz erzählen, wie wichtig das ist, dass wir wirklich diese Speicher haben und darauf achten, dass wir eben voll sind mit, wie du schon sagst, tolles Dings. Ich habe nicht teures Blut, ich habe nicht teuren Urin, ich habe teures Blut. Das finde ich viel geiler. Ja. Das macht viel mehr Sinn. Volker, wir sind schon wieder am Ende. Danke, dass ich überziehen durfte. Entschuldigung.
Danke dir für die nette Unterhaltung.
Ja.
Und ja, macht immer Spaß und ich hoffe, wir machen das nächste Woche wieder.
Ja, natürlich. Also wenn es nach mir geht, schon. Solange man uns hören will, machen wir das auf jeden Fall. Okay.
Okay.
Ich danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Volker.
Danke dir.
Halt, danke. Wir haben unsere Take-Home-Message vergessen. Komm, hau noch mal eine Take-Home-Message raus.
Okay. Also,
regelmäßige Blutanalysen, ganz wichtig. Mindestens einmal im Jahr checken lassen. Das sollte man wirklich machen. So die Grundwerte. Heute habt ihr gelernt, wie wichtig das mittlere Zellvolumen ist und dass man Ausdauer essen kann, beziehungsweise Ausdauer essen muss. Gleichzeitig haben wir gelernt, dass wir Ausdauer, beziehungsweise dass der Körper nichts von alleine macht, sondern wir müssen immer Impulse setzen. Und das leider mit hartem Training. Es tut mir leid, wir müssen hart trainieren. So, was haben wir noch gelernt? Wir können uns nicht mit Vitaminen vergiften, eher nicht. Und wir wollen alle teures Blut, richtig?
Genau. Und für die Ausdauer brauchen wir B12, Folsäure, Eisen, jawohl, Aminosäuren und Omega-3 insbesondere. Ja. Das waren kurz wichtige Ausdauer, wobei es noch viele andere gibt, aber das ist ein anderes Mal.
Okay, super. Okay, danke Volker. Also, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder.
Jo. Tschüss.
Tschüss.